Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem Gast, mit dem wir über die guten alten Zeiten sprechen, leere Straßen und der ein paar Wahrheiten über mich ans Tageslicht fördert. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Man merkt es mir an, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, denn ich habe direkt eine frohe Kunde zu verkündigen. Das klingt jetzt zwar paradox, aber ich habe meinen ersten Impftermin hinter mir. Super gut, ich freue mich mega, allerdings mit so ein bisschen Fiebrigkeit hinten dran. Deswegen, ja, brauche ich natürlich wieder meinen besten Podcast-Freund und Co-Host Michel, der mir den nötigen Drive mitschiebt. Ich leider heute ohne Bier, hier mit warmem Tee und Wasser, aber eben mit meinem guten gelauten Co-Host Michel. Hallo Michel.
Ja, hallo Jan. Und ich kann dich gleich beruhigen, du hörst dich genauso fresh und energiegeladen an wie immer. Also von der Impfe merkt man nichts. Ich hätte es vorhin auch nicht festgestellt. Wir haben natürlich im Vorfeld des Podcasts schon ein bisschen geschnackt und hatten auch die Kamera an. Und ich habe mich nur gewundert, warum Jan so schüchtern an einem Glas Wasser nippt und nicht eine halbe in der Hand hat. Also man sieht und hört ihm es nicht an. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir wieder eine ja formidable Show hier hinlegen. Und möchte mich an dieser Stelle gleich entschuldigen, weil ihr musstet jetzt eine Woche länger warten als normal. Und ja, das ist mir geschuldet. Ich habe leider aus privaten Gründen einmal aussetzen müssen. Aber das wollen wir jetzt heute natürlich nachholen. Und da gebe ich doch gleich mal direkt wieder das Wort an Jan, denn du hast in der Zwischenzeit viele Kontakte und Anfragen von uns bearbeitet und mir weitergeleitet. Und da waren auch noch ein paar ganz interessante Sachen dabei.
Ja, unter anderem hat uns auch Maurice, ich hoffe, dass man spricht es richtig aus, noch eine nette Anekdote und einen Hinweis gegeben. Da möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und vor allem, der Jörg hat uns zwei lange Mails geschrieben mit sehr viel interessanten Themenhinweisen oder Vorschläge und einer persönlichen kleinen Anekdote. Jörg, das nehmen wir alles so mit. Unter anderem wünscht er sich oder hat er geäußert, dass wir doch auch nochmal über das Thema Protektoren reden. Tatsächlich guter Themenvorschlag, denn das steht auch schon so ein bisschen auf der Agenda, was wir vorhaben. Da hat natürlich wieder Michel schon im Hintergrund die Fäden so in der Hand. Auch wenn wir hier wöchentlich, nahezu wöchentlich, ja eine Sendung raussetzen, ist es allerdings immer so, dass es doch einen kleinen organisatorischen Aufwand mit sich bringt, das alles so ein bisschen zu koordinieren. Wir haben auch weiterhin das Putzthema und Polizei und so weiter. Alles auf dem Schirm, kommt auch noch alles, aber auch das Thema Protektoren. Danke nochmal, Jörg. Haben wir aufgenommen, werden wir machen, wird in Zukunft kommen. Ja, und er sagte auch, wäre ja mal schön, wenn wir nochmal so ein bisschen was über uns erzählen. Michel, du und ich, wie wir uns kennengelernt haben, was so passiert ist. Auch das wollen wir nochmal uns vornehmen. Allerdings gar nicht mal immer nur so über uns, auch wenn wir das gerne machen, über uns zu reden, sondern auch mit euch. Da wollen wir nochmal schauen, ob wir hier vielleicht ein kleines Community-Event draus stricken können. Müssen wir nochmal schauen, was wir da wie machen können.
Absolut. Also von mir gleich eine Anmerkung zu den Themenvorschlägen und zu den Geschichten, die du gerade so ein bisschen angeteasert hast. Es gibt nämlich tatsächlich brandneue Neuigkeiten aus der Ecke Putzi Putzi Waschi Waschi. Ich habe nämlich mit unserem Special Guest, übrigens Grüße raus, gehen raus an meine Freundin, die mich nämlich immer mit diesem Putzi Putzi Waschi Waschi aufzieht, weil ich nämlich nicht nur im Motorradbereich da ich will das nicht sagen Fetisch, aber eine Neigung zu aufgeräumten und sauberen Oberflächen habe, sondern auch zu Hause. Und genau, das bringt mich wieder zum Motorradthema. Da bin ich nämlich dran und der Termin sollte auf jeden Fall jetzt noch vor dem Sommer stattfinden und dann kriegt ihr auch endlich Aufklärung, wie man ein Moped genau putzt, worauf es ankommt und ja, was da für alles für Wunder und Heilmittelchen in diesen Reinigungsmitteln tatsächlich drinsteckt. Also von daher schon mal Nachricht aus dieser Ecke. Und Community-Event, auf jeden Fall bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und wir haben ja das ein oder andere Mal, so wie es Jan schon angedeutet hat, gehört, dass da auch von eurer Seite großes Interesse dran steht. Wir hoffen jetzt natürlich drauf, dass es auch so schnell wie möglich möglich ist. Aktuell machen da ja die Bedingungen noch so ein bisschen Schwierigkeiten.
Lasst euch alle impfen, so wie ich es getan habe. An alle Ü60, auch AstraZeneca ist wirklich ein formidabel, super toller Wirkstoff. Bisschen Fieber hat man vielleicht am nächsten Tag, aber hey, wenn wir das alle durchziehen, dann sitzen wir vielleicht bald alle wieder richtig am Stammtisch zusammen.
Sehr schön. An dieser Stelle eine kleine Randnotiz. Jan ist natürlich nicht Ü60. Er hat auch mit seinen knapp Ü30 sich den guten Stoff schon reingezogen. In der Altersgruppe geht das natürlich auch. Nur die Mädels, bitte lasst da mal die Finger sicherheitshalber von, solange man es nicht genau weiß. Aber so viel und genug zum Thema Impfen, würde ich sagen. Ja. Lasst uns doch ein bisschen übers Wesentliche quatschen, und zwar über das Thema Motorräder. Wir reden heute tatsächlich nicht zu zweit. Ne? Wir haben ja so ein bisschen so diesen Wechsel, eine Folge, maximal zwei, so mit uns, dann wieder einen Gast am Start. Und heute ist es tatsächlich...
Da möchte ich kurz Wir haben eine schöne Leserreaktion auch dazu bekommen. Jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr drauf, aber ich habe mich sehr darüber gefreut mit der Information, wenn wir zu zweit labern, wäre es immer sehr unterhaltsam und witzig. Und wenn wir einen Gast hätten, wäre es interessant. Das fand ich stark. Danke dafür. Ja, solange es nicht in irgendeinem Format langweilig wird, glaube ich, haben wir es doch damit ganz gut getroffen. Jetzt habe ich dich natürlich wieder unterbrochen, wie das dazu gehört.
Ja, ich wollte sagen, das wäre ja auch total lame. Ohne Unterbrechung ist ja eines unserer oder vielleicht auch dein Stilmittel und Markenzeichen. Ich bin zuständig für die Monologe, du fürs Unterbrechen zum Glück. Und wollte aber tatsächlich gerade auf dich verweisen, denn ich möchte natürlich, dass du unseren Ehrengast heute ankündigst, weil ihr ja eine ganz, 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 ganz besondere Verbindung habt.
Das kann man so sagen. Unser heutiger Gast hört auf den gleichen Namen wie du, bloß dass du öfters mal das A aus deinem Namen rauskürzt. Also Michael, so viel kann ich schon mal verraten, hat in seinem Leben sehr viel Motorraderfahrung auf jeden Fall gesammelt. Im Detail kann er uns das gleich erklären. Ist auch letztendlich verantwortlich, dass in mir das Feuer so ein bisschen entfacht ist. Und mit mir hat er sicherlich auch sein Meisterwerk in diesem Leben erreicht. Herzlich willkommen, Papa. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, hallo Sohnemann und hallo Michael, ich grüße euch.
Hallo Michael, sehr schön, dass du dabei bist.
Gerne.
Ja, das war doch mal eine schöne Vorstellung. Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, letzte Folge haben wir ja auch so ein bisschen über die Zukunft des Motorradfahrens gesprochen. Und es gibt keine Zukunft ohne auch eine gewisse Historie und Vergangenheit. Und bevor wir jetzt hier irgendwie über die 70er, 80er, die wilden Zeiten und so weiter reden, haben wir gedacht, holen wir doch jemand aus der Generation heraus, der da vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive drauf hat und der mit uns auch über, einfach nochmal eine andere Brille aufhaben kann. Deswegen, Papa, vielleicht sagst du mal so ein bisschen was dazu, wie du angefangen hast mit Motorradfahren, wie das kam, was so dein erstes Motorrad war. Schieß einfach mal los.
Ja, also gerne. Wenn ich das Zeitrad zurückdrehe, dann fällt mir ein, dass ich sozusagen in einer Zweitaktwelt groß geworden bin, also mit vielen blauen Dunst hinten aus den Auspuffrohren. Und ich glaube, dass die heutige junge Generation gar nicht mehr damit in Berührung kommt. Das ist schon der erste Unterschied. Mhm. Und tatsächlich war es so, bei mir hat es angefangen mit 15, habe ich mir eine Motobikan, das war ein neues Ding, eine Motobikan Mofa gekauft mit Fliehkraftkupplung und im Laden, und ich war ein stolzer Besitzer und man braucht ja keinen Führerschein, aber das hat dann die Zeit überbrückt zwischen 15 und 16, weil den Führerschein gab es natürlich fürs Mo-Kick, damals so hieß es dann, erst ab 16. Und ja, bei dieser Motobikan-Mofa, die war dann, keine Ahnung, 3-4 Monate alt. Dann ging es natürlich auch mit den Klassenkumpels darum, da waren Kreidler als Wettbewerber in der Schulstraße unterwegs. Und dann fing man an, natürlich auch ein bisschen darum zu fummeln, den Ansaugstutzen abzusägen, mit dem Ergebnis, dass das Ding überhaupt nicht mehr richtig lief. Und dann habe ich es irgendwann völlig entnervt, meinem Bruder verkauft, der hat es dann in den Laden wieder gebracht und die haben es wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Und dann ging meine Karriere weiter mit dem Vespa-Roller in der Tat. Vespa 50N, kleines Nummernschild, jeder kennt es, Schrotthaufen, aber ich habe mit einer Spraydose Lack drauf gemacht, frisch, und bin mit einem Kumpel, der damals eine Zünderpfuhr, sind wir dann nach Holland gefahren, weil wir wohnten im Ruhrgebiet, und sind dort auf den Dünenring nach Sandfort, er mit der Zünder und ich mit meinem Vespa-Roller. Unvergesslich, wir haben also irgendwie die Möglichkeit erwischt, da zwischen den Tourenwagenrennen mit unseren beiden Dingern da über den Kurs zu fahren. Sensationell, unvergesslich, wunderbar.
Jetzt muss ich doch direkt fragen, wenn du jetzt gerade schon den Kleinkrieg der Mo-Kicks angedeutet hast, ne? Ja. Mit dem Mofa eingestiegen und die anderen hatten Zünderb und Kreidler. Mhm. Wieso bist du denn dann mit, ich sag jetzt mal, einem Roller ins nächste Level gewechselt und hast nicht auch irgendwie Kreidler oder Zündapp oder irgendwas Mokik-artiges gewählt?
Ich weiß auch nicht, der lief mir damals so über den Weg, ja. Also das war der Bruder meiner damaligen Freundin, der hatte diesen Vespa-Roller und wollte ihn irgendwie abgeben und dann habe ich mich hinreißen lassen und gesagt, komm, ich nehme ihn. Und damit hatte ich den. Und das war ein sehr zuverlässiges Ding. Unkaputtbar und sprang immer an. Also da hatte man auch im Vergleich zu anderen, die mit den Zündapps und mit den Herkules und die alle damit durch die Gegend fuhren, hatten Riesenprobleme. Ja, ich hatte dann auch mal kurz eine 100er Herkules mit so einem Fächerzylinder. Das Ding war thermisch so eine Katastrophe. Also da war nach 50 Kilometer immer Kolbenklemmer, war da angesagt, mit Absteigen, abwarten, bis er wieder runtergekühlt, konnte es weiterfahren. Aber das setzte sich dann fort mit einer Kreidler Florette in der Tat. Und zwar, die kennt heute, glaube ich, auch nur noch jemand vielleicht aus Mobile.D als antiquarisch mit Eiertank. Ja, das war ein 50er Motor drin, kleines Nummernschild auch mit dem berühmten Eiertank und dann fuhr man halt mit Mokik darum. Toll.
Weißt du, was mir jetzt gerade wieder so auffällt? Du haust dir die ganze Zeit dann auch schon so Sachen raus. Wie kann es eigentlich sein, dass du ganz offensichtlich damals dann auch da irgendwie rumgeschraubt hast und von dieser technischen Expertise wirklich gar nichts in die nächste Generation an mich weitergegeben hast?
Also das ist ja immer die Frage, welches Interesse sozusagen da geäußert wird, wirklich etwas zu zerlegen, oder ist man eher unterwegs, dass man sagt, ich fahre lieber damit, und ich glaube, dass du, mein Sony, eher zu der letzten Kategorie gehörst, ja? Die sagt, also es muss irgendwie funktionieren. Kettenspannen war ja schon bei dir immer ein Riesenthema. Kettenspannen war bei Jan immer das Basisthema. Da konnte der sich dran austoben.
Oh Gott, das ist traurig.
Aber er hat sich ja gesteigert. Vorderradausbau, Hinterradausbau hat ja geklappt. Sogar alleine, wie ich weiß, mit der S1000R in München. Ja. Alleine ein Hinterrad rauszunehmen und Vorderrad auch. Und dann
war schon so ein stolzer Moment für dich, oder?
Also muss ich sagen, Chapeau, das war schon was.
Jetzt muss ich an dieser Stelle natürlich einsteigen. Jan, in deine Richtung. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass der Papa heute mit dabei ist, weil ich sehe schon, hier werden aber alle Wahrheiten ausgepackt. Ne? Ja. Hosen runter des Todes. Mhm. Und die alles entscheidende Technikfrage zum Hinterrad und Räderausbau bei dem Motorrad. Ausbauen ist ja vor allen Dingen beim Hinterrad oder grundsätzlich beim Motorrad ja noch die einfache Übung, sag ich mal. Einbauen, vor allen Dingen Hinterrad mit dem losen Bremssattel, ist ja eher so die Herausforderung. Hast du das dann auch alleine wieder hinbekommen und gemeistert?
Ja, aber das war, letztes Jahr hier im Hochsommer war ich bei uns in dem asphaltierten Innenhof und das war der reinste Krampf und das dann auch noch kommentiert von so einer oberalten Grandlerin, die ganze Zeit aus dem Fenster geschimpft hätte, der Innenhof sei ja keine Motorradwerkstatt. Also das war, zum Kotzen.
An dieser Stelle, ganz kurzer Seitenhieb. Ich bin diese Woche über ein Video gestolpert von Sebastian Späth. Sebastian Späth ist Redakteur und Journalist beim Spiegel, kommt aus meiner alten Heimat, hat ursprünglich mal Kunst studiert und hat eine Online-Vorlesung gehalten über das Thema Kunst, Definition von Kunst, was macht Kunst aus, etc. Und hat in diesem Zusammenhang, so deswegen bin ich auch hängen geblieben, so verschiedene Beispiele für künstlerische Tätigkeiten gebracht und nannte dabei unter anderem die Kunst, ein Motorrad zu warten. Also, dieser Innenhof, von dem du gerade gesprochen hast, war in dem Fall nicht nur eine räudige Werkstatt oder in der Wahrnehmung der guten Dame, der Grandlerin, eine Werkstatt, sondern es war ja quasi dein Atelier. Ne? Du hast ja quasi dich, dein Umfeld und alle mit der Kunst des Schraubens bereichert. Das muss man an dieser Stelle einfach festhalten. Ne? Das ist keine profane Arbeit, die da gemacht wird.
Ja, ich glaube, ich hätte das der Oma mal so erklären sollen. Hätte wahrscheinlich auch nur zu Kopfschütteln geführt.
Vermutlich.
Aber Papa, vielleicht fangen wir nochmal an, ich weiß, dass mein Opa, dein Vater, mit Motorrädern eigentlich nicht so viel am Hut hatte. Wie kam denn im ersten Schritt überhaupt die Begeisterung?
Also das kam im Grunde genommen durch die Zeit an der Schule, am Gymnasium, da mit den Kumpels, mit denen ich zusammen war, die fuhren alle Zweirad. Das war eine Maiko, das war die Yamaha RD350. Ich habe dann meine erste große Maschine gekauft, eine RD250, auch ein Zweitakter, Zweizylinder. Und so gab es dann Kawasaki Mach 3, wo man wusste, der Motor ist schneller als das Fahrwerk. Kawasaki Z900, da ging es dann um den Wettbewerb, wer schafft den längsten schwarzen Strich auf dem Asphalt. Nee. Bis die Kupplung gequalmt hat. Ja, aber gegen die Z900 hatte keiner in der Tat eine Chance. Also das muss man ganz klar sagen. Und das waren natürlich alles Dinge, die kann man heute, denke ich, nur noch auf abgesperrten Straßen irgendwie machen oder auf irgendwelchen Rennstrecken. Aber das war damals alles verkehrstechnisch. Damit fängt ja auch schon großer Unterschied an mit dem Blick auf die heutige Zeit oder auf die Zukunft. Da war die Verkehrsdichte natürlich eine andere. Ja, in den 70er Jahren, da gab es noch leerere Straßen. Diese Staudichte, die wir heute, wenn ich an München denke, das war damals natürlich auch nicht der Fall. Da konnte man schon ein paar verrücktere Sachen auf den öffentlichen Straßen machen, wo man heute sagen würde, auf keinen Fall.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, bist du tatsächlich dann auch ein absoluter Überzeugungstäter? Also es ist jetzt nicht so, ich sag mal, wie es vielleicht bei mir in Teilen auch der Fall gewesen ist, dass ich halt irgendwie auf dem Dorf gewohnt habe und das Moped dann aus Mobilitätsgründen eigentlich anschaffen musste, weil der Bus halt einfach so gut wie nicht gefahren ist und am Wochenende gar nicht. Sondern bei dir war das so, das Umfeld hat dich geprägt, du hattest dann wirklich Bock drauf auf Zweitaktduft und bist dann quasi der Droge verfallen und auch treu geblieben.
So ist es. Also muss ich ganz klar sagen, das war immer Faszination, das war selbst, also ich weiß nicht, Michael, du kommst ja aus der Reifenszene, es gab damals den Dunlop TT100, das war ein sensationeller Reifen. Und das Besondere daran war, dass man Alpinstar-Stiefel kaufen konnte, die waren damals schon extrem teuer, so wie heute vielleicht in Daytona. Und die warben damit, dass sie das Profil an den Stiefeln war identisch mit dem TT100. Und ach, wer was? Beides hatte, also wer den Reifen fuhr, das war wirklich ein guter Reifen für die damaligen Verhältnisse, und die Stiefel hatte, das war der König an der Schule, überall in der Moped-Gang, waren die absoluten Cracks. Ja. Und deshalb habe ich lange so dafür gespart, die Stiefel dann zu kaufen.
So wie du das schilderst, klingt das aber so ein bisschen eigentlich nach zweirädigen Manta Manta.
Ich weiß nicht. Also Faszination. Ich hoffe,
dein Papa hat nie in die Stiefel gepinkelt.
Nee, so weit ging es nicht. Bestimmt nicht. Nein. Also wir haben auch Reisen gemacht. Ich bin dann mit nach Schottland gefahren mit der Yamaha. Also es war nicht nur sozusagen, um die Eisdiele zu faszinieren oder die Menschen dort oder die Mädels da, sondern es war schon auch Begeisterung, mit dem Zweirad lange Reisen zu machen, große Touren zu fahren, in der Gruppe zusammen unterwegs zu sein. Also es war schon wirklich frische Luft, genau das, was heute eigentlich auch noch die Faszination ausmacht.
Aber ganz interessant finde ich, dass dann doch auch so ein bisschen der Prolet in mir da deutlich wird, wenn du erzählst. Ich kenne die Stories ja zum Teil wirklich noch gar nicht, weil irgendwie bin ich eher so der Gegenwartsmensch. Und kenne die Historie nur so begrenzt, beziehungsweise du hast ja auch immer sehr, sehr lange hinterm Berg damit gehalten, bis ich auch irgendwann mal bei meinen Großeltern ein Fotoalbum gefunden hatte, mit einem Foto von dir auf dem Gespann auf der Straße bei meinen Großeltern vorm Haus. Die habe ich wiedererkannt, meine ich zumindest, dass es dort
genau,
war.
Genau, mit dem Beiwagen in der Luft, deswegen war das ein Foto, was eben nicht so für die Öffentlichkeit ohne Helm, ne, klar. Das waren so die Zeiten DKW RT 175 mit Steib LS 200. Und da konnte man halt mal probieren, ob man das schaffte, eine gerade Strecke zu fahren. Und der Beiwagen war eben oben.
Und wie weit hast du es geschafft?
Das konnte ich dann hinterher, keine Ahnung, Kilometer lang. Das ist ja nur eine Frage der Gewichtsverlagerung. Und das war natürlich ein Foto, was ich meinen Eltern lange Zeit vorenthalten habe. Auch klar.
Und dem Sohnemann auch, weil
dem Sohnemann sowieso
früh klar war, da ist nur Unsinn zu erwarten. Das zeigt ja aber lieber noch nicht.
Genau.
Also die Faszination hat sich ja, also hast du mir dann ja auch irgendwie in die Wiege gelegt. Vielleicht hier auch noch eine Anekdote. Ich weiß gar nicht, Michel, kennst du meinen Zweitnamen?
Oh, ist das jetzt wieder so eine Fangfrage wie die mit deinem Geburtstag?
Nee.
Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, du hast ihn mal mehr verraten, aber ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Also der Zweitname ist Vincent. Meine Mutter könnte jetzt bestimmt 10 Anekdoten dazu nennen, wieso aus ihrer Perspektive dieser Name ganz treffend war. Mein Vater hat mir das irgendwann mal relativ simpel und kurzbündig erklärt. Papa?
Ja, also es gab damals den britischen Hersteller Vincent und das war ein Motorrad in den 50er Jahren. Die Vincent Rapide oder die Vincent Black Shadows, das sind sehr anspruchsvolle Motorräder gewesen und in den 50er Jahren die schnellsten Serienmotorräder, die man kaufen konnte. Die kosten heute einen deutlich fünfstelligen Betrag, wenn man überhaupt so ein Ding noch kriegt. Und naja, und Vincent klingt schön. Und das hat mich immer fasziniert, weil das, also auch mit Cantilever-Federung, das war in den 50ern wirklich sensationell. Ein V2-Motor, also ein ganz tolles Ding. Und naja, dann schmiss ich natürlich diesen Namen Vincent als zweiten Namen damals in die Diskussion, wie wollen wir unseren Sohnemann denn nennen? Und daraus ist dann...
Aber ohne den Bezug ohne den Bezug zum britischen Motorrad natürlich zu erwähnen, richtig?
Ohne zu erwähnen, ja, das war dann quasi mein Geheimnis. Logo. Aber ich
wusste, Alter, bin ich froh, dass du damals noch nicht auf BMW abgefahren bist oder so.
Aber Maiko wäre auch schön gewesen. So, Maiko Brützel?
Auch nicht schlecht, ja. Aber Herkules. Vincent war nochmal wirklich was, also das kann man gerne mal googeln. Vincent Black Shadow, das ist wirklich ein ganz tolles, filigranes Motorrad und wie gesagt, eins der schnellsten oder das schnellste in den 50er Jahren, was man im Laden kaufen konnte.
Oh Gott, das ist eine bekloppte Anekdote.
Aber also ich finde sie sehr schön. Vor allen Dingen bringt sie mich tatsächlich zu einem Punkt, den wir vorhin auch schon mal angesprochen haben. Jetzt steckt dir ja quasi das Motorrad schon in den Genen, im Namen sowieso jetzt auch, wie wir gerade gelernt haben. Und wir haben vorhin das Thema Nachwuchs, Verantwortung, Motorradfahren und Kinder, wie wird das für uns in der Zukunft irgendwie mal sein, schon mal angesprochen. Michael, wie war das denn bei dir damals, als Jan auf die Welt kam? Oder beziehungsweise Jan hatte noch eine ältere Schwester. Mhm. Als der erste Nachwuchs kam, war das Thema Motorradfahren irgendwie mal von Relevanz, dass man vielleicht gesagt hat, ziehen wir uns vielleicht zurück oder ich muss meine Prioritäten jetzt verschieben, hat ja vielleicht auch manchmal finanzielle Gründe. Also war das irgendwie mit einer Pause oder einem Break verbunden?
Genau, also das war genauso, ich sag mal, der Klassiker, dass als die Kinder auf der Welt waren, habe ich Motorrad. Ich hatte damals ein Motorrad, eine Kawasaki GT 550, das war so eine Kardanhobel, den habe ich dann über lange Jahre bei meiner Tante geparkt, in der Erwartung, irgendwann werde ich das Ding wieder zulassen, aber da war eine Pause. Ich muss jetzt nachgucken, wie lange das war, aber auf jeden Fall so die ersten Jahre der Kinder, da war kein Motorradfahren angesagt. Das kam dann erst später. Und die Diskussion über Motorrad kam beim Jan eigentlich erst im Laufe der Zeit. Also da war kein Mokik-Führerschein angesagt. Also da war noch nicht so das
Ja, aber das stimmt ja nicht. Das wurde mir immer knallhart verboten.
Oder
das
so.
Das war das Paradoxeste überhaupt. Ich weiß noch, ich hatte ein kleines Pocketbike mit Armin, das habe ich immer bei ihm versteckt. Ich habe das gekauft, aber es stand immer bei ihm, weil ihr mir zumindest meine Mutter die Ohren langgezogen hätte, wenn ich damit bei uns in die Garage angekommen wäre. Und das Paradoxe war, dass du mir das trotzdem, dieses Virus, dass du mich damit infiziert hast, in dem kaum war ich irgendwie 7 oder so und du die GT 550 wieder aus der Garage geholt hast, gesagt hast, komm, wir fahren eine Runde. Dann hatte ich diesen Ufex-Helm, bei dem das Visier weggeflogen ist, plus eine Jeansjacke und eine Jeanshose. Und wenn es ganz gut lief, hatte ich noch Inline-Knieschoner und Ellbogenschoner an. Und dann sind wir durch den Odenwald gebrettert damit.
Stimmt, das erinnere ich dunkel, aber das blende ich am liebsten aus, weil ich will da keinen Beitrag haben, dass das eigene Kind dann hinterher den Motorradschein, Führerschein machen wollte, aber es war wirklich so, stimmt, ja.
Weil das war ein Thema, ne? Also du wolltest das eigentlich, also gefördert hast du das jetzt auch nicht unbedingt. Da warst du zwiegespalten.
Ich war da zwiegespalten, weil natürlich dann schon in der Zeit auch das Thema, was wir vorhin schon mal angetickert hatten, das Thema Verkehrsdichte und Gefahren im Straßenverkehr, gerade als Motorradfahrer, da natürlich immer sich verschärft hat, ja, also das muss man ganz klar sagen und das hat einen natürlich auch ein bisschen Verhalten da gestimmt, um nicht gleich von vornherein alles anzuschieben, um zu sagen, jetzt macht es mal, sondern eher abwarten, was hat der Sohnemann für Interessen, ist das wirklich sein Ziel, ist das seine Überzeugung oder vielleicht verliert sich das ja auch mal wieder, wobei ehrlicherweise habe ich da eigentlich nie richtig dran geglaubt. Oder war davon überzeugt, das hat sich ja dann auch als gegenstandslos erwiesen.
Ja, denn heute sitzen wir hier.
Genau. Und Jan wollte den Führerschein machen und dann ging es mit Suzuki los, genau.
Aber auch das war ja, also wenn du mir jetzt gerade noch berichtest, dass du mit der Vespa irgendwo in Holland über die Rennstrecke geballert bist, das war ja damals auch, ich weiß noch, das hat bei uns für extremen Streit gesorgt, weil ich mit super kleinem Budget, überhaupt keine Kohle, mir zunächst erstmal knallhart Supersportler angeschaut habe. Und ich weiß noch, ich kam nach Hause und wollte eine Kawasaki Ninja, ich glaube eine 600er, kaufen und kam da zurück, total beseelt und habe gesagt, geil, ich kaufe die jetzt. Und das hat bei dir und bei meiner Mama für entgleiste Gesichtszüge gesorgt. Und am Ende des Tages haben wir uns da richtig, richtig doll in die Wolle bekommen. Ihr habt mir das versucht zu verbieten. Ich war über 18, habe gesagt, ihr könnt mich mal. und haben uns dann aber auf den Deal geeinigt, dass du gesagt hast, kauft ihr wenigstens was mit ABS. Das wäre sicherer. Ich glaube, wohlwissend, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine Supersportler mit ABS gab. Mhm. Und so wurde es dann ein Sport-Touring-Motorrad, die Suzuki Bandit 650. Und was soll ich sagen, anderthalb Wochen später, nachdem ich sie hatte, hat sie mir, glaube ich, den Arsch gerettet, weil Vorfahrt genommen, ich habe es hier schon mal erzählt, von einer Linksabbiegerin. Und ich weiß nicht, wie es geendet hätte, hätte ich nicht dieses ABS gehabt, dann wäre ich vielleicht unter dem Auto als über dem Auto lang geflogen. War dann nochmal eine gute Sache.
Ja, tatsächlich, das war in der Tat genau der Punkt, weil das war ein Sicherheitsfeature, was zu dem Zeitpunkt auch, sag ich mal, mehr oder weniger in die Serie dann eingeflossen ist bei vielen Motorrädern. Und da war irgendwie klar, natürlich ist immer ein Vater, ist eine Mutter daran beteiligt, zumindest an der Kommentierung, die Entscheidung, klar, mit 18 ist dann dem eigenen Kind überlassen, aber zumindest eine nachhaltige, so würde ich es mal umschreiben, eine nachhaltige Forderung zu stellen, dass wenn man schon auf dem Zweirad unterwegs sein will, dass man aber dann zumindest dafür sorgen sollte, möglichst die Sicherheitsfeatures auch zu kaufen, die man zum damaligen Zeitpunkt auch bekommen konnte. Und die Supersportler hatten das nicht, ja, das war völlig klar.
Wie war das denn bei dir in, wie soll ich sagen, deinem Motorrad-Werdegang? Ist dieser Respekt davor eher so einer diffusen Angst geschuldet, einfach weil es der Nachwuchs ist, oder hast du tatsächlich da auch selber tiefschürfende, sprichwörtlich Erfahrungen gemacht und bist selber mal abgestiegen und da mal gestürzt und da mal in den Straßengraben ausgeritten, wie das halt ja gerade vor allen Dingen in den Anfangsjahren doch recht häufig passiert?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich zum Glück relativ unbeschadet so durch meine Motorradjahre gekommen bin. Mich hat es irgendwann mal in eine Baugrube reingeschlagen, also so ein Straßenaushub war das, da war dann Rippenanbruch, aber das war's und dann bin ich hier mal, also man ist natürlich immer mal ausgerutscht hier und dort, aber nichts Gravierendes, und hier im Ort bin ich mal, da habe ich eine Yamaha Diversion, 900er Diversion gehabt, und da bin ich mal mit dem Vorderrad weggeschmiert. Bis heute nicht ergründbar oder erklärbar, warum das passiert ist. Aber die Yamaha hatte damals noch kein ABS und das hat mich wiederum motiviert, auch dann auf BMW umzusteigen und zu sagen, ich will jetzt einfach eine Sicherheitsreserve haben, weil ich in den Alpen auch ein paar Mal eine blöde Situation hatte, wo es dann kurz vor der Stoßstange des Autos oder des Wohnmobils gerade gereicht hat, um zum Stehen zu kommen. Und da habe ich irgendwie gedacht, also wenn man schon solche Touren macht und so viele Überraschungen da erlebt, dann sollte man gucken, dass man diese Features hat. Im Übrigen kleiner Exkurs bei der Geschichte, weil euer Podcast ist ja wirklich sehr, sehr hörenswert. Und die eine oder andere Empfehle, die ich jetzt mal als Vater sagen kann, ist, dass man wirklich Fahrsicherheitstraining, ich glaube, ich habe 15 mittlerweile auf dem Buckel, das ist immer wieder neu, selbst wenn es der gleiche Inhalt ist. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, um einfach auch die Grenzbereiche seines Motorrades in einem sicheren Umfeld ausprobieren zu können unter fachkundiger Anleitung. Das finde ich wirklich sowas von wichtig. Und ich, wenn ich kann, jetzt durch Corona war das ja so ein bisschen unterbrochen, aber ich schaue jetzt schon wieder, wo ich ein Training machen kann. Man kann auch mal ein Enduro-Training machen, habe ich auch gemacht. Das bringt wieder neue Erkenntnisse. Aber es geht letztlich darum, das eigene Motorrad wirklich in sicherheitsrelevanten Situationen kennenzulernen. Das ist so ein Gewinn. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Und wenn man dann mal auf der öffentlichen Straße irgendwie in eine blöde Situation kommt, dann weiß man, wie der eigene Hobel reagiert und wie weit du die Bremse zusammendrücken kannst und was man damit machen kann.
Voll, da bin ich auch immer noch dankbar, dass du mich damals damit hingeschleppt hast. Ich glaube, das kann man einfach kommentarlos unterschreiben. Ist einfach so. Aber jetzt nochmal zurück. Wie viel war denn von der Aversion, dass ich den Führerschein mache, beziehungsweise ein Motorrad kaufe, geheuchelt? Und wie viel war dann doch echt? Ich erinnere mich auch noch, als ich dann meinen ersten Lederkombi kaufen wollte. Da ging es natürlich auch um Geld und keine Ahnung. Und du bist ja schon eher so dieser Textiltouren, mittlerweile auch GS-Fahrer. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen.
Ernstes Wörtchen?
Ja. Und ich weiß auch noch, ich stand dann da irgendwo bei Lewis oder sonst wo in der Umkleide. Es war Sommer. Ich habe mir einen abgebuttert, um in diese Lederkombis zu kommen. Und du fandst es so richtig scheiße. Ja, wir sollen das mit den Aufnähern, weil auf diesen Sportlederkombis sind natürlich die ganzen Werbesticker zum Teil ja noch mit drauf. Was soll denn das? Kacke und so. Aber eigentlich, wenn du jetzt erzählst, dass du ja selbst damit da irgendwie früher rumgeballert bist, kann ich das jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig abkaufen.
Also ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Da schlugen wirklich zum damaligen Zeitpunkt zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagte natürlich, Mensch, du hast zwei Kinder und Motorrad ist halt ein heute deutlich risikobehafteter Sportart oder Bewegungsmittel, als wenn man jetzt ein Auto fährt. Also insofern gab es schon eine innere Stimme, die gesagt hat, ey, das musst du jetzt deinem Sohn ausquatschen. Und dann nimmst du vielleicht Lederkombi und sagst, sieht scheiße aus oder lass das alles. Und die andere ist natürlich, dass man seine eigene Glaubwürdigkeit natürlich auch damit in diskreditiert, ja, wenn man immer sagt, das ist alles nix und dann sagt man so, heute Abend gehe ich aber mal eine Runde Moped fahren, ja, das funktioniert da irgendwie nicht. Also insofern war das sozusagen zumindest von meiner Warte aus das Bemühen für vernünftige Entscheidungen zu sorgen und irgendwie da Einfluss zu nehmen, dass dann eben nicht das super Motto da gleich als erstes Ding und dann gleich geht's hier mit ausgestrecktem linken Bein um die Linkskurve. Ja? Also das hätte mir nicht gefallen. Also insofern, das war so der Mittelweg. Akzeptieren ja, aber dann wirklich mit viel Sicherheit und viel Vernunft.
Hättest du dir gewünscht, so rückblickend, dass in deiner Jugend da vielleicht jemand mehr drauf geachtet hätte? Also würdest du sagen, da hat sich ja das Verhalten und auch die Wahrnehmung grundsätzlich verändert? Also ich nehme dich jetzt einfach mal so repräsentativ als Elterngeneration im Vergleich zur Generation unserer Großeltern. Also jetzt unsere Großeltern, Jan ja. und meine, meine ich jetzt.
Also meine Eltern waren absolut dagegen, immer mit Motorradfahren, das war nichts. Ich habe dann im Winter im Schnee die Yamaha ausgepackt und gesagt, ich fahre zur Schule. Dann hat meine Mutter gesagt, ich rufe jetzt die Polizei, wenn du das machst, so nach dem Motto, weil dann liegst du gleich auf der Nase. Also da gab es keinerlei Begeisterung, keinerlei Unterstützung. Das war eher so, weil eben, was ich vorhin schon gesagt habe, weil das so im Freundeskreis einfach die Begeisterung da war, haben sie es letztlich akzeptiert, aber das war jetzt irgendwie überhaupt kein Bezug dazu. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, ob Vater oder Mutter oder beide irgendwie auch Zweirad begeistert sind oder nicht. Und letztlich ist es ja die Frage des Kindes, des Einzelnen, kann ich mich dafür begeistern oder nicht? Da machen die Eltern sicherlich, haben da Einfluss, aber sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung.
Ich glaube, auch im Nachhinein bin ich doch ganz dankbar, wie du und ihr, also auch mit meiner Mutter zusammen, das so gehandhabt habt, dass ihr dann sozusagen, als dieser Point of No Return erreicht war, nicht noch weiter da irgendwie eine Abneigung draus gemacht habt, sondern das dann so hingenommen habt. Und ich erinnere mich dann auch an unsere ersten Touren und das ist so auch ein bisschen ja vielleicht der Punkt, den der Michel angesprochen hat. Das war natürlich Gold wert, dann jemanden vor einem zu haben, der da routiniert ist, der einen da auf die ersten Touren so ein bisschen mitnimmt, dass man erstmal mit sich selbst genug beschäftigt sein kann, weil ich glaube, das ist jeder am Anfang. Und der ihn dann vielleicht auch so ein bisschen einnordet. Und ich glaube, das hat uns dann aber auch in der Beziehung zueinander natürlich deutlich weitergebracht, wenn man dann Vater- und Sohn-mäßig die ersten gemeinsamen Ausflüge und Touren irgendwie macht. Kannst du das so bestätigen, ja, oder?
Nee, also man entwickelt sich da zusammen, das ist richtig. Und die letzten Touren, die wir gemacht haben, war ja sozusagen die Rolle als Tourguide. Die habe ich dann gerne abgegeben, dass der Jan vorne rausgefahren ist. Das fand ich dann mal auch ganz entspannend und relaxend, weil man dann einfach ja, einfach in der Position des Mitfahrers nicht Verantwortung hat und sich auch so ein bisschen treiben lassen kann und den Blick vielleicht doch mal nach rechts und nach links schwenken kann und nicht ganz so aufmerksam durch die Gegend fahren muss. Wunderbar.
Stimmt. So hat sich das irgendwie auch weiterentwickelt. Wobei du, glaube ich, aus der Rolle des etwas, in Anführungszeichen, lehrerhaften Elternteils ganz natürlich nie rauswachsen wirst. Und wenn dann zum Beispiel Armin und ich von der Polizei in Slowenien rausgezogen werden, weil wir vermeintlich zu schnell waren und du irgendwie 50 Meter hinter uns dann lächelnd an uns und der Polizeikontrolle vorbeifährst, ersparst du uns natürlich dann im Nachgang auch nicht, ja, ihr mit euren lauten Motorrädern, blablabla, wohlgemerkt auf einer GS. Das sei das eine. Aber zum anderen natürlich habe ich auch erlebt, und das ist ja irgendwie auch was Schwieriges dann in dieser Beziehung, die Situation, die ich vorhin angesprochen habe, beispielsweise nach meinem ersten Unfall, 1,5 Wochen, nachdem ich den Führerschein hatte, da war es ja so, dass, glaube ich, ich dich angerufen habe und dann auf dem Weg ins Krankenhaus war und du bist dann direkt nach Hause gefahren, noch an der Unfallstelle vorbeigekommen bist. Und wer dich kennt, weiß, dass du eigentlich ein sehr ruhiger, kontrollierter Typ bist. Aber dann, so hast du es mir erzählt, von der Polizei zurechtgewiesen wurdest, dass nicht gleich Anzeige gegen dich noch erstattet wurde, weil du diese Unfallgegnerin wohl so dermaßen zusammengeschissen hast und da dann offensichtlich auch ein paar Emotionen mit rauskamen, die man wahrscheinlich sonst mit etwas distanzierteren Beziehungen zu anderen Personen nicht aufbauen würde.
Also ich glaube, das ist richtig und das hat einfach damit zu tun, inwiefern man so emotional in einer solchen Extremsituation eingebunden ist. Und du warst zwar nicht mehr da, aber ich habe das Motorrad da gesehen und habe auch, das war ja der Klassiker, also Linksabbieger, der dir entgegenkommt, das ist ja eine der häufigsten Unfallsituationen. Und wenn ich dann höre von dem Lebenspartner, ach, die arme Frau, ja, da ist man mir wirklich echt die Sicherung durchgebrannt. weil ich dachte, da vertauschen sich jetzt aber gerade mal die betroffenen Verhältnisse, aber radikal. Ja. Also natürlich auch, will mich jetzt nicht rausreden, aber es hat auch immer damit zu tun, wie die Menschen gegenüber auf einen selber reagieren. Und dass ich da schon heftig wurde, das hat auch hat was mit der emotionalen Bindung oder Einstellung oder Einbezug zu der Situation zu tun, aber auch sicherlich ein Reflex auf die Reaktion, die mir da entgegengekommen ist.
Wobei das schon einfach eine uncoole Situation grundsätzlich dann auch für mich war. Ich weiß noch, dann hat sie mich irgendwo mal in Österreich auf die Schnauze gelegt und dann nochmal in Deutschland und beide Male bist du irgendwie vorweggefahren und kamst dann schnell umgedreht und das war irgendwie schon zu sehen, dass man dann natürlich dem Vater irgendwie auch einen Schrecken einjagt. Und das muss man schon sagen, als Sohnemann, ich glaube, also das ist sozusagen ein Aufruf an alle, die irgendwie Motorrad fahren und die Eltern zu Hause sitzen haben, dass man das immer mit im Hinterkopf haben muss, dass wenn man fährt und einen Unfall hat, ich habe in meinem Leben so ein paar kennengelernt, die so ein bisschen so ein Harakiri-Kommando daraus machen und vielleicht auch in spätpubertären wie soll man sagen, Zügen denken, es ist jetzt vielleicht total cool, so halsbrecherisch zu fahren, damit beeindruckt man jemanden. Nein, das ist nicht so. Am Ende, wenn man einen Unfall hat und im schlimmsten Fall stirbt, haben alle damit ein Problem, nur nicht die Person, die tatsächlich daran verletzt ist. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Und das waren für mich schon so Momente, einschneidend in meinem Motorraderlebnis, dass der Unfall das eine war, aber das andere natürlich dann die Sorge in deinem Gesicht, natürlich auch vom Umfeld, aber das ist dann natürlich bei dem eigenen Vater nochmal ganz speziell und ganz besonders.
Jetzt muss ich an dieser Stelle ja tatsächlich, wir haben jetzt ja quasi beide Seiten, beide Parteien, beide Komponenten hier mit im Spiel. Natürlich einerseits den besorgten Vater, ne, der dann vielleicht nach diesen Situationen, vor allen Dingen, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn der Sohnemann beim Hinterherfahren dann irgendwie stürzt, sich vielleicht denkt, war ich jetzt zu schnell, vielleicht irgendwie einen Vorwurf macht oder auf jeden Fall emotional reagiert und die Sache dann vielleicht auch hinterfragt. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch die Perspektive von Jan. Wie hast du das denn in diesen Situationen denn wahrgenommen, wenn du deinen Eltern sowas beichten musstest? Und hat es dann im Nachgang nachgewirkt und dich da sprichwörtlich ausgebremst, dass du relativ zeitnah dann gesagt hast, nach dem dritten Sturz oder was, ja, jetzt muss ich aber wirklich langsamer fahren, weil irgendwie kann ich denen ja das Leben nicht so schwer machen.
Also, ich glaube, das Problem ist, jeder, und Michael, das kannst du bestimmt auch so bestätigen, muss sich irgendwie am Anfang erstmal so ein bisschen die Hörner abstoßen. Ne? Ich würde mal behaupten, so die ersten 2 Jahre auf dem Motorrad sind auch echt eine verdammte Glückssache. Weil gerade wenn du den mit 18 machst, vielleicht einen Unterschied, wenn du mit 30, 40 dann Motorradführerschein machst. Aber ich glaube, gerade 18-Jährige tendieren dazu, sich als die Valentino Rossis und Michael Schumachers im Straßenverkehr selbst darzustellen und glauben, sie haben jetzt hier wirklich alle Fähigkeiten mit den Löffeln gefressen. Und ich muss dir ehrlich sagen, der erste Unfall, den ich hatte nach diesen 1,5 Wochen, der hat mich eigentlich wenig eingebremst, obwohl ich das Bild nie aus den Augen bekommen werde. Das habe ich wirklich noch vor mir. Ich war schon wieder zu Hause mit dem Arm im Gips und stehe noch an der Wohnungstür und in dem Moment kommt meine Mutter von der Arbeit zurück. Und die hatte das eben auch telefonisch von meinem Vater erfahren, dass ich da einen Unfall hatte und jetzt im Krankenhaus bin. Also ich weiß nicht, in welcher Dramatik sie es bekommen hat. Aber sie kam mit dem Auto bei uns um die Ecke gefahren und war halt einfach echt krass bleich. Und das war schon echt ein extremst beschissener Moment. Das war wirklich uncool. Gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, das Problem an diesem Unfall war, dass ich halt keine Schuld hatte. Also, dass ich wirklich weder zu schnell war, noch irgendwie, also in dem Moment war ich kein assig schneller Proleten-Motorradfahrer, sondern habe mich an alle Regeln gehalten. Und das hat mich halt wenig eingebremst, weil ich dann dachte, jo, jetzt habe ich den einen Unfall, den man wahrscheinlich im Motorradleben so hinter sich hat, abgehakt. Ohne dass ich dafür was konnte und habe damit nicht irgendwie an meinen Fahrkünsten gezweifelt oder gesagt, ich wäre jetzt irgendwie zu schnell gewesen. Das glaube ich, dann hatte ich den zweiten Rutscher. Irgendwie habe ich tatsächlich auch alle Unfälle im Wesentlichen mit dir, Papa, erlebt. Den zweiten.
Oha.
Ja. Ja, der zweite war dann auch noch damals auf der Suzuki und es war irgendwie regnerisch. Und damals war ich auch immer noch so auf dem Trichter, boah, ich bin hier wirklich ein krass guter Fahrer irgendwie. Und ich glaube, ich konnte damals auch mein Motorrad grundsätzlich schon ganz gut beherrschen, aber
Naturtalent.
Stand noch ein bisschen unter diesem Eindruck von so einem Fahrsicherheitstraining tatsächlich, also dumm von mir auch, wo wir irgendwie auch im Nassen gebremst haben und so. Und so das Gefühl hatte, man könnte die Nässe auch kontrollieren. Und hatte recht wenig Profil auch auf dem Hinterreifen. Und das war, wie gesagt, die Suzuki, die noch keine Elektronik hatte und habe dann irgendwie viel MotoGP zu der Zeit auch gesehen und wie die halt immer auch aus den Kurven so ein bisschen rausleiden und was weiß ich. Und ich muss schon sagen, damals habe ich damit auch so ein bisschen gespielt, ja, also Hinterradbremse voll rein, Gang runter beim in die Kurve fahren und dann geht das Motorrad auch ja mal so ein bisschen quer. Und beim Rausbeschleunigen schon so ein bisschen Speed und dann hat der Reifen mal so ein bisschen gewackelt, aber es war noch im Rahmen. Und dann war das eine Stelle, da habe ich das gar nicht mal so drauf angelegt. Aber irgendwie war das dann da marmoriert auf dem Boden oder was weiß ich. Also ich war auch nicht schneller als jetzt die anderen in dem Sinne und zieh nur so ein bisschen, mach das Gas so ein bisschen auf und auf einmal Highsider vom Herrn. Und das war tatsächlich dann in dem Sinne auch ganz gut. Zum einen, weil es unfassbar teuer war und ich damals noch in der Ausbildung war. Und das hat mich dann schon mal zukunftsweisend geprägt. Und mit meiner S1000 hatte ich ja auch mal in einem Kreisel, wo mir einfach beide Reifen mit einem Mal weggerutscht sind. Das waren deutlich sportlichere Reifen als die der anderen Fahrenden. Aber das war halt unerklärlich. Und da muss ich schon sagen, dieser Sturz hat mich nachhaltig geprägt und definitiv auch gebremst. Aber das waren dann eher so nicht dem Umfeld geschuldet. Das war ja deine ursprüngliche Frage, die Reaktion darauf. Sondern das war dann einfach so, okay, wow, du kannst es einfach nicht immer kontrollieren im Straßenverkehr. Und das geht dann halt irgendwie so schnell und das hat mich dann schon so ein bisschen gebremst.
Also ich glaube, das kann ich bestätigen. Das war ja auch ein spektakulärer Unfall in Südtirol. Das muss man wirklich sagen. Im Rückspiegel, wenn du da denkst, was siehst du denn da für ein Bild? Wo fliegt denn da gerade Motorrad durch die Gegend? Das waren schon die wilden Jahre sicherlich oder die wilden Zeiten. Also so im Sinne, was du beschrieben hast mit Austesten. Aber nochmal, es macht einen Unterschied, ob es der eigene Sohn ist, den man da jetzt sieht, oder ob es, ihr hattet da ja schon einen Podcast drüber gemacht, wie man an Unfallstellen sich verhalten soll und so weiter. Das fand ich auch sehr wichtig und auch gut. Aber ich glaube, dass es einfach einen Unterschied macht, ob es der eigene Sohn, die eigene Tochter ist, die da gerade auf die Klappe fliegt, oder ob es jemand anders ist. Also das
ist ja
noch andere Unfallsituationen, wo man da einfach nüchterner, rationaler, so wie ihr das beschrieben habt, auch rangeht, obwohl man natürlich auch beim Unfall immer auch betroffen ist und emotional sicherlich auch unter Strom steht. Aber wenn es der eigene Kind ist, dann macht es nochmal einen Unterschied. Unabhängig davon, dass es nochmal ein Wochenende gekostet hat, um das zerbeulte Motorrad wieder aus Südtirol abzuholen. Ja, also
ja da das war übrigens...
Das war ja auch nochmal echt nochmal eine heiße Geschichte.
Das war übrigens ganz schön geil und das passiert einem, glaube ich, nicht, wenn man so mit Freunden unterwegs ist. Denn ich habe dann mit meinen Kollegen dann damals für die Prüfung meiner Ausbildung gebüffelt an dem Wochenende. Wir saßen bei uns zu Hause und haben an Flipchart und was weiß ich irgendwelche theoretischen Modelle gelernt. Und Papa, du bist dann damals mit dem Spritter da runtergeballert und ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Habe dann sogar das Fahrzeug bis nach Hause geliefert bekommen.
Ja, aber ich habe noch mal eine leckere Pizza in dem Hotel gegessen. Als Entschädigung.
Edgy Badge.
Das war nett. Aber hattest du denn jemals überlegt, nicht nochmal mit Motorradfahren anzufangen?
Ich?
Ja.
Wann meinst du? Wie? Wann anzufangen?
Ja, nachdem meine Schwester und ich auf der Welt waren und du die Unterbrechung hattest.
Ja, ich hab's ja dann wieder gemacht. Oder?
Ja. Ja, ob du überlegt hattest, es nicht nochmal zu machen?
Nee, da stand, nee, ich habe ja vorhin gesagt, die Kawasaki stand da ja, also das war ja, also die dann zu verkaufen irgendwie, nee, das war überhaupt nicht vorstellbar. Mir war immer wieder klar, dass ich irgendwann kommt die Batterie rein und irgendwann drücke ich den Starterknopf.
Aber hast du denn als Vater ein Verständnis für Leute, die das Motorrad für immer und ewig an den Nagel hängen?
Absolut. Ich meine, das ist ja jetzt auch so eine Phase in den Ü-60er Jahren, dass da vielfach man bei Anzeigen liest, dass aus gesundheitlichen Gründen oder einfach, weil man jetzt zu der Erkenntnis kommt, jetzt ist auch irgendwie gut, ja. Also ich meine, das spüre ich jetzt im Moment noch nicht.
Nee, aber ich meine jetzt jemand, der Vater geworden ist und der sagt dann, auch wenn meine Kinder 8, 9, 10 sind, ich steige da nie wieder drauf.
Also gibt es ja, aber ich fühle mich da jetzt nicht, also ich da
Also
ich
kein Verständnis.
Ne. Verständnis ja, aber irgendwie, also ich wie gesagt, finde mich da jetzt nicht wieder.
Und umgekehrt hättest du dir denn vorstellen können, auch diese Pause nicht einzulegen?
Also ich glaube, dass das letztlich auch eine Zeitfrage war. Da ist man ja in der Lebensphase, in der eigenen Lebensphase, wo der Job einen sehr viel auch Zeit und Energie kostet, dann sind die Kinder klein. Also wenn ich dran denke, wo die überall hingefahren bin, zum Fußball, zum Eishockey, zum Stepptanzen, das waren ja auch immer
Jan,
Zeitanteile, die man, großer Stepptänzer. Und da blieb keine Zeit zum Motorradfahren, muss man ganz klar sagen. Das hat sich erst ergeben, diese Zeitanteile mit Fortschritt in den Schuljahren.
Jetzt hast du diese Zeitkomponente ja schon angesprochen und als Jans Papa ist ja so ein bisschen klar, du hast es ja auch schon angedeutet, dass du jetzt in diesem Bereich Ü60 bist. Hat sich jetzt deine Motorradfahrintensität erhöht? Also ich sag mal, mit dem Wettgang der Kinder dann zum Studium und in den ersten, zweiten oder dritten Job und so den Änderungen im persönlichen Umfeld? Also fährst du jetzt mehr als früher?
Also tendenziell ja, mehr. Ich fahre jetzt im Moment, letztes Jahr bin ich 13.000 Kilometer gefahren. Also ich nutze da schon Freiräume, die ich jetzt habe, intensiv. Und mir macht nach wie vor viel Spaß. Ich liebe hier im Odenwald rumzufahren, möglichst kleine Straßen, wenig Verkehr. Da kann man viel raussuchen, wo man sich aufhalten will. Dann einmal im Jahr haben wir fast eine gewisse Tradition, einmal im Jahr eine Reise zu machen, eine Woche in Europa durch die Gegend, von Pyrenäen bis Italien, keine Ahnung. Also der Spaßfaktor ist nach wie vor da. Also viele Kilometer, aber sicherlich auch nicht mehr auf der letzten Rille. Ja, also die Zeiten sind wirklich vorbei, wo ich einfach denke, nee, das passt auch nicht mehr. Passt vielleicht auch gar nicht in die aktuelle Zeit so richtig rein, auf öffentlichen Straßen zumindest nicht. Ich weiß ja, dass ihr da anders unterwegs seid.
Aber das ist der Punkt, auf den wir ja auch nochmal zu sprechen kommen wollten. Du hast schon mal angesprochen, wie es jetzt irgendwie früher war. Wie hat sich denn so in deinem Motorradleben grundsätzlich alles verändert? Du hast gesagt, Straßenvorlage, klar, Sicherheitssysteme, aber nimmst du auch einen Umgang einen unterschiedlichen Umgang in der Branche oder unter den Motorradfahrern irgendwie wahr?
Also es gibt wenn man jetzt mal den Bogen noch spannt, wenn ich so an die 80er denke, im Studium in Hamburg, da gab es kein Navi auf dem Motorrad irgendwie. Da bin ich immer nach dem Sonnenstand gefahren. Das war lustig, weil man hat sich natürlich permanent verfahren und hat dann mit Leuten geredet und gefragt, komme ich hier Richtung Hamburg? Und dann haben die gesagt, ja, fahr mal weiter, passt oder so. Also das war ein ganz anderes Erleben auch noch. Und heute sind wir in einer Hightech-Welt mit vielen Assistenzsystemen, mit Navigationssystemen, die jeden kleinsten Winkel dir zeigen, wo du hinfahren kannst. Und das ist, denke ich mal, Zeitgeist. Und ihr habt ja auch schon oft genug über Assistenzsysteme und eure Meinung da ja auch zum Besten gegeben. So diese Scheinsicherheit, die diese Systeme auch vermitteln. Ich glaube, da muss man wirklich auch reserviert sein und immer in sich selber reinhorchen. Was brauche ich wirklich davon? Was ist wirklich eine Hilfe für mich? Was sind sicherheitsrelevante Geschichten? Und ich denke, der Zeitgeist heute ist, die Motorradindustrie, ich weiß nicht, ob das jetzt empirisch belegbar ist, aber diese Generation über 50 macht nach meinem Kenntnisstand den Großteil der Käuferschicht heute aus, ja. Und jüngere Leute so mit 18, 19, 20, entweder haben die gar kein Interesse oder machen gar keinen Führerschein, oder gehören nicht zu der klassischen Motorradszene, ja. Das ist sicherlich nochmal ein ganz großer, gravierender Unterschied zu meiner Jugendzeit, als es losging mit Mopeds. Da war das eine ganz andere Dichte.
Und wenn wir das jetzt quasi auf ein, ich sag mal, höheres Niveau heben und rausgehen aus der Motorradfahrer-Community an sich, würdest du sagen, dass da ein gesellschaftlicher Wandel in der Wahrnehmung von Motorradfahrern stattgefunden hat?
Also
Außenwahrnehmung, ne? Also ich als Nicht-Motorradfahrer und keine Ahnung, Camper oder Wanderer oder Anwohner, ja, ja, in Bezug auf Motorradfahrer.
Also das Thema Lärm, was jetzt im Moment ja auch die Diskussion ein Stück weit bestimmt mit Straßensperrungen und alles, was es da so gibt, ja, das war sicherlich in den 70er, 80er, 90ern, vielleicht in den Nullerjahren ja auch nicht so das Thema, ja. Da war klar, am besten ohne Tüte oder jeder hatte irgendwas anderes drauf, Moto Guzzi mit La Franconis, dass dir die Trommelfälle nach außen geblasen sind, ja. Das ist heute sicherlich eine Geschichte, die Diskussion in Bezug auf Motorradfahrer bestimmt. Das sehe ich als gravierenden Unterschied. Und natürlich, wenn man sich anschaut, was heute so an Motorrädern unterwegs ist, das sind ja auch Hightech-Maschinen, die auch richtig Geld kosten. Also ich meine, mich wundert immer, dass man viele technische Mängel feststellt am Wochenende im Odenwald, aber was ich so gucke, so in meiner Altersgruppe, das sind alles GS-Leute oder Sechszylinderfahrer, das sind ja Motorräder, die kosten alle um die 20.000 bis 30.000 Euro. Vielleicht erlebe ich auch nur einen Teilausschnitt, keine Ahnung, aber wenn man so mal beim Fahren nach links und rechts guckt, also sag mal so, das ist alles schon vom Lebensalter her gesetzteres Publikum und von den Motorrädern als solche ist das schon ein hochpreisiges Segment, was einem da immer entgegenkommt oder überholt.
Also wenn ich das jetzt so von deiner Aussage her richtig deute, würdest du aus deiner Warnung her sagen, dass es tatsächlich wenige sind, das ist ja auch so ein bisschen der Grundtenor der Motorradbranche, sage ich jetzt mal, dass es eigentlich wenige sind, die als schwarze Schafe so ein bisschen ein schlechtes Licht auf die gesamte Community der Motorradfahrer werfen.
Würde ich so vermuten. Also aus dem, was ich wahrnehme, ob das jetzt repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber meine Wahrnehmung gerade im Odenwald, Michel, du kennst dich da auch sehr gut aus, ja, da gibt es eben so ein paar, die am Kreberg rauf und runter nudeln, also immer wieder. Und das, also irgendwie, da denke ich mal, Leute, ey, ihr seid auf öffentlichen Straßen. Und das ist wirklich die erklärte Minderheit derjenigen, die diese Strecke sonst nutzen. Unter der Woche kannst du ja nur noch fahren, weil am Wochenende ist es mittlerweile gesperrt, ja.
Und ich glaube schon. Aber mal hier die Zwischenfrage, warst du denn früher anders? Wir haben jetzt vorhin die schwarzen Streifen auf den Asphalt kleben gehört, das mit dem Gespann in der Luft durch die Gegend fahren. Wart ihr anders?
Also es war anders, weil man natürlich auch laut war, man ist schnell gefahren, ist auch zu schnell gefahren. Aber es war, ich weiß nicht, ob das mit dem Thema Verkehrsdichte zu erklären ist, aber da, wo wir im Münsterland unterwegs waren, da war wirklich tote Hose. Und das war einfach eine andere Zeit, vielleicht auch weniger freizeitorientiert als heute, wo viele Leute wandertechnisch mit E-Bikes unterwegs sind und auch neue Formen der Mobilität ja auch Menschen in Regionen bringt jetzt, die da locker mit ihrem Fahrrad rumstrampeln können, wo vorher vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren niemand gewesen ist und sich damit auch niemand belästigt gefühlt hat. In den Ortschaften natürlich, klar, aber das war eben diese Verkehrsdichte nicht, wie sie heute ist. Und deshalb war sicherlich das Konfliktpotenzial zum damaligen Zeitpunkt viel geringer.
Aber das, finde ich, ist halt ein Punkt, der mir dann manchmal so ein bisschen scheinheilig vorkommt. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, Michel und ich sprechen uns jetzt auch dafür aus, nicht unnötig irgendwie Leuten auf den Sack zu gehen, lieber mal einen höheren Gang zu fahren und das jetzt nicht einfach drauf anzulegen. Aber ich finde es dann halt schwierig, wenn Generation Ü60 irgendwo steht und sich dann eben wohl darin gefällt, zu sagen, so, okay, wir machen jetzt hier langsam und diese ganzen Lautstärke-Heinis, die gehen mir auf den Sack und so. Und bei manchen, das ist mein Vater jetzt nicht, aber die dann so wirklich den Bauch auf den Tank ablegen, wo du auch einfach weißt, unabhängig jetzt von deren Wunsch, wie sie fahren möchten, die können auch gar nicht schneller fahren, weil sonst haut es einfach gewichtstechnisch den Bauch neben den Tank und dann kommen die dann nie wieder hoch. Wenn die dir dann halt eben so neunmal klug sagen, ja, also die jungen Wilden und so, man braucht gar nicht mehr, man muss genießen und so. Das, finde ich, ist dann so ein bisschen paradox, weil, wie gesagt, grundsätzlich bin ich absoluter Gegner von den Leuten, die meinen, sie müssen jetzt irgendwie allen auf den Sack gehen, indem sie unnötig aufdrehen. Gleichzeitig ist es halt der gleiche Wunsch und das gleiche Denken, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren auch so war. Irgendwo lang krachen und dann doch mal den Proleten rauslassen.
Ja, aber ich glaube, dein Papa hat das vermutlich auch relativ gut angedeutet und das ist ja auch ein Punkt, den wir im Rahmen dieser ja, Lautstätten-Diskussion und den Folgen, in denen wir uns darüber unterhalten haben, auch schon hatten. Es ist natürlich auch ein gewisser Wettstreit entstanden, glaube ich, um die Motorrad- oder um die Reviere, nicht Motorradreviere, ne? Also da sind eben jetzt, wir haben die E-Biker, wir haben die normalen Fahrradfahrer, wir haben Wanderer, wir haben Wochenendausflügler, Leute, die halt einfach irgendwie Naherholung suchen. Ja. Die Frequenz ist deutlich höher geworden und das betrifft natürlich auch diejenigen, die da irgendwie drunter leiden. Ne? Sind das jetzt Anwohner oder sind das jetzt ja, weiß nicht, irgendwie Laubenbesitzer, die in der Ecke halt im Garten sitzen wollen. Da ist natürlich der Motorradlärm ein nicht zu verachtender Faktor, aber wenn das Gesamtaufkommen der Belastung sich erhöht hat, dann ist vielleicht auch die Wahrnehmung intensiver, wenn es um das Thema Motorräder an sich geht. Ne? Also der Fahrradfahrer mit dem E-Bike oder der Kurzurlauber, der will da ja auch hin, ne? Und ist ja quasi auch Teil der Belastung, will ich jetzt mal sagen, ne?
Also den Wanderer, den nervt der Mountainbiker. Der Mountainbiker ist genervt vom Wanderer, der da über den Trail stolpert. Und genau wie du sagst, Michael, das sind für mich die Punkte. Das hat sich irgendwie verdichtet alles. Und jeder versucht irgendwie seine Interessen möglichst optimal durchzusetzen. Und da hast du diverse Konfliktfelder. Bis dahin, dass die Leute, die in den jeweiligen Ortschaften wohnen, direkt an der Straße natürlich hypergenervt sind über den Lärm, was man ja auch verstehen kann.
Wir wollen so langsam zum Ende kommen. Eine abschließende oder zwei Fragen habe ich eigentlich noch an dich, Michel, außer du hast dann auch noch was, dann grätsche auch gerne zwischen. Aber die erste muss ich doch nochmal provokant stellen. Führt im Alter kein Weg an der GS vorbei? Das ist so die Vorstufe zum Rollator.
An wen richtet sich diese Frage? An mich? Yeah.
Sicherlich nicht an unseren Triumphfreund Michel.
Okay, also ich habe mir nach meiner Diversion eine K1300 GT gekauft von BMW, weil die hatte alle Features, die ich haben wollte. Ein langstreckentaugliches Motorrad mit allen sicherheitsrelevanten Dingen, auf die ich Wert gelegt habe. Vierzylinder, super. Ich bin eigentlich ein Vierzylinder-Mann, immer schon gewesen. Die Faszination für einen Vierzylinder war bei mir immer sehr ausgeprägt. Und der Boxermotor, ich mochte ihn eigentlich nie, ist für mich persönlich ein Kompromiss, der korrespondiert mit dem Alter insofern, ich bin immer noch 1,90 Meter in etwa groß und habe einfach den besten Kniewinkel und die beste Sitzposition auf der GS aller Motorräder, die ich so ausprobiert habe. Und der Kardan-Kette, wir haben es vorhin angesprochen, ist für mich ein No-Go, will ich nie mehr, ich will kein Spray mitnehmen, ich will nicht spannen, ich will einfach nur fahren. Und insofern ist die GS...
Warte mal kurz, da erklärt sich jetzt hier auch so einiges, was meine mangelnde Expertise ausgeht.
Genau. Also GS, tolles Motorrad. Ich bin auch begeistert davon, aber in meinem Herzen schlägt zur Begeisterung ein anderer Motor den Takt und nicht ein Boxer. Punkt.
Ein schönes Schlusswort und mir hat besonders gut gefallen der Satz, ich will einfach nur fahren. Da geht mir doch das Herz auf.
So genau. Ist es. Ja, dann belassen wir es dabei. Ich glaube, meine letzte Frage, die würde jetzt in den Rahmen stellen, sprengen, können wir wann anders nochmal unterbringen. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch Interesse habt an so einem, wie soll man sagen, Mehrgenerationen-Podcast, selbst mitreden wollt, noch Fragen an meinen Vater Michael habt, dann könnt ihr das auch gerne schicken. Die Leitung dahin ist verhältnismäßig kurz im Vergleich zu unseren anderen Gästen. Würden wir also sicherlich auch nochmal irgendwann unterkriegen. So bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Papa. Vielen Dank, Michel. Von meiner Seite.
Ich danke.
Ja, ich gerne. Macht's gut. Schöne Zeit. Ihr da draußen, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gasgeflüster. Ciao.
Tschüss.